Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Moritz Küpper im Studio. Herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist. Und wir wollen dabei eine Debatte aufgreifen, die sich im Grunde genommen an Büchern erneut losgetreten hat. Die neue Ostdeutschland-Debatte mancherorts. Beispielsweise im Spiegel hieß es auch die DDR-Debatte. Es sind vor allem zwei Sachbücher, die diese Diskussion erneut angefeuert haben. Seit Wochen steht das Buch des Leipziger Literaturprofessors Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Seine These, die findet sich dabei ja schon im Titel wieder. Ebenfalls große Aufmerksamkeit erhält das Buch der Historikerin Katja Heuer, die in London lebt und dort ein Buch über die DDR als Heimat, als Alltag, als Staat, wie viele andere auch beschrieben hat. Diesseits der Mauer heißt es. Das alles also, die Erinnerung, der heutige Zustand, auch eine Art Repräsentationsdebatte. Dazu die Wut, die Enttäuschung, die sich, sagen manche, auch in den Wahlumfragen ausdrückt. Die AfD liegt ja in vielen ostdeutschen Ländern vorne. Im kommenden Jahr wird in 3 von ihnen gewählt. All das wollen wir aufgreifen im Jahr 2023, einem Jahr, in dem die Mauer, die 1961 gebaut wurde, länger weg ist, als dass sie gestanden hat. Es ist eine schwierige, weil etwas diffuse Diskussion, ein Thema, das viele Facetten hat, auch weil es darin natürlich um Menschen geht, um in diesem Schema zu bleiben, in Ost und West. Und es geht um Perspektiven, darum, dass es von vielen schon eine Art Gefälle, Zuordnung wahrgenommen wird, wenn man das Ganze überhaupt zum Thema macht. Dazu gibt es, wie in anderen Themenfeldern auch, eine identitätspolitische Dimension. Wer darf über all das reden? Im Bewusstsein all dessen oder gerade deswegen wollen wir heute Vormittag mit Ihnen darüber diskutieren. Neue Ost-West-Debatte. Worüber muss Deutschland reden? Das ist die Frage für die nächsten 1,5 Stunden. Darüber wollen wir sprechen. Beteiligen Sie sich gerne, indem Sie anrufen 00800 4464 4464 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de, oder auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, 0173 5690 322, 0173 5690 322 lautet dafür die Nummer. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet.
David Begrich, Magdeburg. Ich würde dafür plädieren, wir müssen in der Debatte nach vorne schauen. Und dieses nach vorne schauen bedarf eben auch einer explizit selbstkritischen Debatte innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft über Irrtümer, Irrwege und Fehler und Probleme im Umgang mit den Folgen der Wiedervereinigung und der Ausgestaltung der deutschen Einheit.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Anne Knöfel aus Dresden. Was mich furchtbar aufregt, dass alles, was mit rechts irgendwie ist, uns im Osten angelastet wird. Björn Höcke ist verbeamteter Studienrat aus dem Westen. Das, wie selten wird das gesagt, das kommt bei Lieschen Müller und Dr. Lieschen Müller nicht an. Es wird bloß immer der Osten gesagt.
Moin, Sinfried Schmidt, Kral-Müritz. Über Gerechtigkeit und Respekt vor der Lebensleistung müssen wir endlich reden, wie es Humbert Wohley vom Neuen Forum 1994 gefordert hat. Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Viele sind unrehabilitiert verstorben, weil Akten vernichtet wurden. Das ist ungerecht. Es gab nicht nur Stasi.
Ja, mein Name ist Dagmar Kröber. Ich rufe aus Zwickau an. Ich empfinde es als höchst traurig, dass jetzt so viele Jahre nach dieser Wende, die war schließlich 1989, dass erst jetzt darüber nachgedacht wird, wie hier im Osten die Debatte zu führen ist oder wie hier im Osten mit den Menschen umzugehen ist. Also das hätte schon mindestens 30 Jahre eher passieren müssen.
Stefan Grönebaum aus Berlin. Der Osten Deutschlands ist 60 Jahre lang diktatorisch regiert worden. Und davor, die Weimarer Zeiten, waren auch schwierige Zeiten. Diese Prägungen wirken sehr lange nach. Wir werden West-Ost nochmal darüber reden müssen, dass jenseits aller fatalen Wendeerfahrungen, die viele Menschen machen mussten, diese antidemokratischen Prägungen, die jahrzehntelange auch kommunistische Propaganda, der Anti-Amerikanismus, antidemokratische Strömungen nachwirken.
Soweit also erste, wie ich finde, sehr differenzierte Äußerungen, antidemokratische Strömungen, Lebensleistungen anerkennen, nachwirkende Prägungen. Nach vorne schauen und auch selbstkritische Debatten führen. Da sind schon viele Facetten genannt, vieles angesprochen, teils ausgesprochen worden, über das wir reden wollen. Und zwar auch mit Gästen aus verschiedenen Generationen, in alphabetischer Reihenfolge. Aus Leipzig ist uns zugeschaltet Antonie Rietschel, Jahrgang 1986. Sie wuchs in einem Dorf nahe der sächsischen Schweiz auf. Heute arbeitet sie als Reporterin der Leipziger Volkszeitung. Sie verfolgt die Debatte schon länger und hat vor dieser Sendung getwittert, seit der Veröffentlichung des Oschmann-Buchs seien in Deutschland Los Wochos in Los Deutschland. Sie hat damit Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung zitiert und wir können gleich erfahren, wie sie dazu steht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Claudia Weber ist uns zugeschaltet aus Frankfurt an der Oder. Sie ist Historikerin, hat dort an der Europa-Universität Viadrina einen Lehrstuhl für europäische Zeitgeschichte inne. Sie ist Jahrgang 1969 und in Guben, einer Kleinstadt im Landkreis Spree-Neiße, geboren. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Und Stefan Wolle ist ebenfalls dabei, aus Berlin zugeschaltet, ebenfalls Historiker. Er ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema. Er war unter anderem Sachverständiger für die Stasi-Akten am Runden Tisch. Er hat bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gearbeitet und auch diverse Bücher geschrieben über die DDR, das Leben dort, der Umgang damit. Er ist Jahrgang 1950 in Halle an der Saale geboren. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Und weil ich etwas ungewöhnlich auch die Jahrgänge, die Geburtsorte genannt habe, weil ich glaube, dass auch das, diese Erfahrung, dieser Blick auf Geschichte heute hier in der Diskussion mehr als vielleicht sonst eine Rolle spielen könnte, beziehungsweise es könnte vielleicht helfen, gewisse Punkte nachzuvollziehen, eben schnell. Ich selbst bin Jahrgang 1980 in Köln geboren. Nun aber genug der Vorrede. Stefan Wolle, bleiben wir direkt bei Ihnen. Können Sie nachvollziehen, dass es eine erneute Ost-Ost-West-Debatte gibt?
Offen gesagt, ich bin erstaunt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so viele Jahre nach der Wende diese ganze Debatte nochmal in dieser Schärfe und auch in dieser kontroversen Art und Weise nochmal hochkommt. Dass es diese Debatte Anfang der 90er Jahre gegeben hat, das leuchtete mir ein. Und da war ich ja auch mittendrin in vielen Facetten, die Sie genannt haben. Aber dass das alles nochmal kommt, das zeugt schon davon, dass es in weiten Kreisen des Ostens ein Gefühl der Enttäuschung gibt. Ich persönlich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich staune nur. Aber ich muss es natürlich jetzt als Analytiker der Situation einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass da offensichtlich ein Nerv getroffen wurde. Wir werden ja noch über das Buch von Oschmann reden und die Thesen dort. Ich hatte auch eine bitterböse Auseinandersetzung mit Herrn Oschmann schon, komischerweise in Poznan in Polen, bei einer Konferenz. Da ging es heiß her. Ich teile diese Thesen überhaupt nicht. Also ich bin eher erstaunt und verwundert, als dass ich da jetzt das für unabdingbar gehalten hätte. Aber die Debatte ist nun mal da und wir müssen sie führen. Wir müssen eben davon ausgehen, dass es sehr viel Unwillen gibt. Und wir müssen uns vor allen Dingen verhüten, jetzt alles in einen Topf zu schmeißen und da kräftig zu rühren. Und dann kommt irgendeine Soße dabei raus. Also die Wahlerfolge der AfD zum Beispiel sind jetzt nicht unbedingt jetzt ein Ausdruck der Enttäuschung. Auch, aber nicht nur. Mhm. Ich würde mir da jetzt für diese Debatte auch und auch für das, was die Zuhörer schon gesagt haben, eine sehr starke Sachlichkeit und Differenzierung wünschen, wie es ja in den Redebeiträgen auch schon stattgefunden hat.
Claudia Weber, staunen Sie mit?
Ja, hallo. Also aus historiografischer Sicht als Historikerin bin ich gar nicht so erstaunt, sondern halte das eigentlich für einen ziemlich normalen und ganz üblichen Vorgang in der Geschichtswissenschaft, dass wir so alle 30, also so nach Generation, alle 30, 40 Jahre ändert sich die Perspektive auf die Geschichte. Das ist ziemlich normal, finde ich. Und es gab, weil ich habe das in meiner Studienzeit in Leipzig gelesen, ein schönes Buch, das war, glaube ich, von Martin Sabo, hatte das mit rausgegeben. Geschichte ist immer Gegenwart. Das hat mich sehr beeinflusst. Und tatsächlich, Geschichte ist immer Gegenwart und wir schauen immer aus der Gegenwart verändert auf die Geschichte. Und das machen wir so in, naja, also man kann es nicht so krass, also so streng nehmen, aber im Abstand so von 30, 40 Jahren haben wir andere Perspektiven, weil sich auch natürlich die Gegenwart verändert. Also so ändert sich eben auch die Geschichte. Das erstaunt mich gar nicht. Aber ich bin ganz bei Ihnen, Herr Wolle, die Schärfe, also auch die gesellschaftspolitische Diskussion und die Schärfe in dieser Diskussion, die erstaunt mich dann schon. Und ich denke, dass es etwas eben, wie Sie auch sagten, mit den Transformationserfahrungen zu tun hat. Aber ich der 90er Jahre. Aber ich glaube, sie hat eben auch zu einem großen Teil etwas mit der Gegenwart zu tun. Und dann würde ich auch gar nicht sagen, dass es unbedingt, wie Sie sagten, eine neue Ostdeutschland-Debatte ist, sondern ich wäre eigentlich, so wie der Hörer auch, wir müssen nach vorn denken, eher dafür, dass wir eine neue Deutschland-Debatte führen.
Eine neue Deutschland-Debatte, nehmen wir das direkt auf. Antoni Rietsche, gut, dass wieder debattiert wird oder genervt, dass wieder debattiert wird?
Also ein bisschen beides. Ich verfolge die Diskussion ja jetzt und auch schon ewig. Ich kenne es von mir selber, dass ich bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen. Für mich war das nie ein Thema, dieses Ossi-Thema. Es ist ein Thema geworden, als ich nach Bremen gegangen bin, an die Uni. Mhm. Und plötzlich eben immer gesagt wird, ach, der Ossi ist jetzt da. Dadurch habe ich diese Fremdzuschreibung erstmal mitbekommen. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit diesem Thema. Und diese Diskussion, die wir jetzt führen, die führen wir eigentlich schon ewig. Also auch das Thema Repräsentanz ist eines, was irgendwie schon 2013 gefühlt Iris Gleike als Ostbeauftragte irgendwie aufgegriffen hat. Damals hat es halt weniger interessiert. Aufgebrochen ist es halt alles mit, man muss es so sagen, mit Protesten wie Pegida und auch Fremdzuschreibungen wieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Teil des Problems, dass eben über Jahre lang es Fremdzuschreibungen auch gab gegenüber dem Osten seitens von Medien, die eben ja vor allem in Westdeutschland sitzen und ein bisschen befremdet auch darauf geguckt haben, was hier passiert ist und dann eben wissen wollten, was das hier ist. Und es da auch Zuschreibungen gab wie der braune Osten, das braune Sachsen, was wir auch hier schon länger kennen. Und eben in Zeiten der Krisen, also wo es auch um Verteilungen und sowas geht, immer wieder dieses Thema kommt, okay, wir haben hier halt was aufgebaut, jetzt sollen wir irgendwie was abgeben und wir identifizieren uns jetzt viel stärker nochmal über unsere eigene Herkunft und wie man über uns geredet hat und suchen uns ein eigenes Narrativ. Das kann einerseits total positiv besetzt sein, indem man nämlich sagt, okay, Ostdeutschland hat auch was Positives zu bieten. Es gibt Erfolgsgeschichten auch aus der Vergangenheit, aber es kann halt eben auch missbraucht werden, eben seitens der AfD, die 1989 mittlerweile als Widerstandsnarrativ benutzt. Und das ist halt eben auch ein bisschen das Ergebnis davon, dass wir in den letzten Jahren nicht geschafft haben, eine differenzierte Debatte darüber zu führen, was es eigentlich bedeutet, was unsere Geschichte bedeutet, was die Transformationsprozesse für uns bedeuten, aber eben auch keinen Blick in die Zukunft richten, keinen positiven Blick in die Zukunft. Und was ich eben auch interessant finde, Sie schreiben ja im Titel die neue West-Ost-Debatte. Und wir reden jetzt gerade wieder über Ostdeutschland und Ossis reden über Ostdeutschland. Und da würde ich mich anschließen bei Frau Weber, dass es endlich auch Zeit sein muss, dass wir insgesamt darüber reden, was hier passiert ist, was man auch davon lernen kann und in die Zukunft gemeinsam gucken, wie wir zusammenkommen und uns nicht gegeneinander voneinander abgrenzen ständig in unserem Ossi- und Wessi-Dasein.
Also auch ein Plädoyer für eine Deutschland-Debatte. Wir haben Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Anne Tiergarten ist uns zugeschaltet aus Bad Kreuznach. Guten Tag.
Ja, hallo. Also jetzt wurde eben schon so eigentlich ziemlich viel gesagt von dem, was ich auch geschrieben hatte. Also ich hatte nämlich geschrieben, dass wir aus meiner Sicht eben auch gesamtdeutsch über politische Bildung und historisches Wissen bei Erwachsenen und Jugendlichen reden müssen und wie sich welche Erziehung auf die Anfälligkeit für Radikalisierung, egal in welche Richtung, auswirkt. Und dass wir eben auch die Vorteile der Demokratie vielleicht auch mal besser herausstellen müssen, eben, dass es eben nicht nur um Mehrheiten geht, sondern auch um die Einhaltung der Menschenrechte, Gewaltenteilung und Schutz von Minderheiten. Und dass man drittens auch besser die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels besser erklären müsste und die Menschen da auch noch mal besser informieren muss und warum diese Veränderungen halt notwendig sind. Das hatte ich geschrieben und ich denke halt, also nach dem, was jetzt eben die Vorredner gesagt haben, wir müssen diskutieren und wir dürfen auch nicht immer so bösartig gleich werden. Ja, also wenn mal eine sachliche Diskussion da wäre und nicht immer gleich mit Schuldzuweisungen und also ich verstehe das auch gar nicht, warum das teilweise so eben auf den Osten projiziert wird, was die Rechtsradikalen angeht. Die gibt es nämlich wirklich in ganz Deutschland.
Mhm. Vielen Dank an der Tiergarten. Stefan Wolle, das klang ja bei Ihnen gerade eben in der ersten Äußerung auch schon so an, dass Sie sich auch darüber wundern, über die Schärfe, über die Wut dieser Debatte.
Also ich will es mal konkretisieren. Ich war vor einigen Tagen in einem kleinen Ort in Südsachsen, also unweit der polnischen Grenze. Alles wunderbar renoviert, die ganzen Häuser sind neu, die Gärten sind wohlgepflegt, vor jedem Haus steht ein schickes, großes Auto. Und dann erzählen mir die Leute, und dieser Ort, erfahre ich dann von meinen Bekannten, die da wohnen, wählt nahezu geschlossen die AfD. Also das ist schon irgendwo verwunderlich und bedarf der Erklärung. Also ich sehe da inzwischen zwei Welten. Eine Welt, die ich sozusagen wahrnehme. Ich fahre in Sachsen und in Thüringen in wunderbar renovierte Städte, sehe da friedliche und zufriedene Menschen, um es mal so banal auszudrücken. Und dann höre ich ein Geschimpfe und Gemecker. Und ich will es mal wirklich mit diesen Worten ausdrücken, dass ich wirklich immer nur staunen kann. Und ich kann es oft auch nicht mehr zusammenbringen, was sich da in den Köpfen so abspielt. Ich war zufälligerweise gestern in der Stadt, in der ich jetzt wohne, nicht in Sachsen, sondern in Frankfurt an der Oder, auf einer, ich kam vorbei und sagte, jetzt hörst du dir mal an. Da war so eine Mischdemonstration, Frieden schaffen ohne Waffen, mit Friedenstauben, aber auch wieder mit russischen Fahnen, mit diesen seltsamen Pegida-Fahnen, die so ähnlich aussehen wie die norwegische Fahne. Alles Mögliche kommt da zusammen, ein Sammelsurium an Wut, an Unzufriedenheit, an Hass auch. Und ich bin dann nach dem Weichen einfach weitergefahren. Ich habe das auch nicht mehr ertragen, dieses ganze Gerede, weil das so diffus ist, so orientierungslos irgendwie. Alles, was es zu schimpfen gibt und zu meckern. Und die Einzelargumente, die zum Beispiel gegen Waffenlieferungen für die Ukraine sprechen, das kann man sich ja anhören, da kann man darüber debattieren. Aber dann heißt es gleich wieder, stürzt die Regierung und die Regierung müsse weg. Und dann kommt irgendwas von Wärmepumpen, dann kommt so dies und das. Also irgendwie mischt sich da ein ganz ungutes Sammelsurium, ein ungutes Mixtum Compositum, mischt sich da zusammen, was wirklich gefährlich irgendwo ist. Und da ist es schon, und da ist klar, wir reden nicht ausschließlich von Osten. Wir haben heute das große Glück, dass wir sozusagen drei gestandene Ossis am Mikrofon als Gesprächspartner haben und nur den Moderator aus dem Westen. Das ist schon ungewöhnlich, ja. Aber man sollte schon von der Auswahl der Gesprächspartner natürlich immer diese Debatte gesamtdeutsch führen, und wir werden sie jetzt auch gesamtdeutsch führen und nicht alles auf den Osten projizieren, was da los ist. Aber wie gesagt, dieses Nicht-Verstehen, dieses Erstaunen verfolgt mich schon seit dieser Anti-Corona-Bewegung. Und da ist es ja dann oft so, dass eigentlich ganz gute, vernünftige Argumente da sind, über die man reden kann, und dass da aber sofort wieder, auch in den Medien übrigens, das losgeht, ja, Rechtsradikale und Spinner und Verrückte und Verschwörungstheoretiker und so weiter, ja. Also da muss irgendwie die Luft raus aus der Schärfe dieser Debatte, und wir müssen, ja, das ist ja der allgemeine Appell jetzt erstmal zum Anfang, wer weiß, wie weit wir jetzt noch kommen.
Herr Wolle, Sie sind schon gut unterwegs, dennoch vielen Dank, viele interessante Punkte drin. Die Schärfe, die Wut muss raus, und Sie wundern sich über diese Schärfe und die Wut. Antonie Ritschel, Sie sind ja auch viel unterwegs. Ja. Wie erklären Sie sich das? Und ist das, was die Hörerin an der Tiergarten sagt, mehr Bildungsarbeit überall, aber jetzt in verschiedenen Schauplätzen, die gerade vielleicht auch genannt wurde, ist das ein möglicher Schlüssel?
Also ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz das aufgreifen, was schon am Anfang gesagt wurde. Ne? Jemand wie Björn Höcke kommt aus dem Westen. Ne? Also und Rechtsextremismus gibt es in beiden Teilen in Deutschland, und die 90er Jahren waren teilweise auch gewaltvoll in beiden Teilen Deutschlands. Der Punkt ist aber, dass einer wie Björn Höcke hierher kommen kann und hier auch einen Resonanzboden findet an Menschen, die bereit sind, ihn zu unterstützen. So. Und das ist jetzt schon unterschiedlich, als was im Westen passiert. Die Gründe darüber, da könnten wir jetzt die ganze Sendung drüber füllen. Aber
haben Sie vielleicht zwei Stichpunkte?
Zwei Stichpunkte. Der Grund ist natürlich, was wir nicht unterschätzen dürfen, was in den 90er Jahren passiert ist. Es ist eine ganze Generation hier weggezogen. Es sind junge Menschen weggezogen, vor allem, die andere Jobs gesucht haben. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, was das eigentlich für Folgen am Ende hat. Und dann geht es auch ganz klar, das habe ich vorhin versucht schon zu erklären, sobald es hier um Krisen geht und um Verteilungsfragen, dann ist im Osten tatsächlich oder in vielen ostdeutschen Kleinstädten vor allem, ist es egal, ob die Fassaden schön sind oder ob ich mein Einfamilienhaus oder mein schönes Auto habe. Ich will das nicht hergeben. Ich habe mir das aufgebaut in den letzten 30 Jahren, und dann will ich das nicht hergeben. Und dann wird diese Debatte eben sehr emotional geführt. Und da geht es ganz stark um Gefühle. Und dann ist natürlich die Frage Demokratieeinstellung. Was ist eigentlich Demokratie? Und das ist natürlich ein Lernprozess in gewisser Art und Weise. Und ob ich mich auf den einlasse oder nicht, ist eine andere Frage. Und ob das in Schulen in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren vermittelt wurde. Ich von meiner Schule kann sagen, es war nicht so gewesen. Man hat nicht gestritten, man hat nicht diskutiert. Alles, was politisch war, war ideologisch gleich gemeint. Und das hat man ja bis heute so. Alles, was irgendwie politisch ist, ist immer gleich so, das ist ideologisch. Du wirst mich jetzt hier umerziehen. So, das ist sicher auch in gewisser Weise ein Erbe aus der Vergangenheit. Sowas wird ja auch weiter vererbt. Das heißt, es betrifft jetzt nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere Menschen. Diese Einstellungen werden einfach weitergegeben an die Leute. Und dementsprechend hat das auch einen gewissen Ausdruck im Wahlverhalten. Dann ist auch die Frage, wie sich demokratisch gewählte Personen oder Menschen von nicht rechtsextremen, teilweise nicht extremen Parteien hier verhalten. Und wenn die vermitteln zum Beispiel ein Demokratiebild, in dem es heißt, wir kümmern uns um euch und ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr seid nicht in der Verantwortung und das ist ja einfach manchmal so, dann ist das ein Demokratiebild, was halt ungut ist, so, weil es geht auch um die Eigenverantwortung. Wie bringe ich mich eigentlich selber ein in dieser Demokratie? Was kann ich eigentlich selber bewegen? Muss ich immer meckern? So, dann kann ich nicht einfach sagen, okay, dann versuche ich eben selber auch etwas zu ändern. Und das ist eine große Frage, bei der ich auch keine Antwort habe, wie das verbessert wird, weil es ist tatsächlich auch ein Problem von vielen Erwachsenen, nicht von Jugendlichen ausschließlich.
Wir laufen schon auf die Nachrichten zu, aber Frau Weber kurz und dann setzen wir nach den Nachrichten natürlich genau an dem Punkt weiter. Aber wie erklären Sie sich diese Wut? Sie haben gesagt, Sie wundern sich nicht über die erneute Debatte, aber die Wut?
Ja, hatte ich ja gesagt. Also über die Debatte wundere ich mich nicht. Die Schärfe, also wundern, es macht mir Spaß, sie zu analysieren. Also ich schaue da gern hin und denke, okay, welche Gründe könnten da ausschlaggebend sein. Und ich denke, es ist, also die sind meistens ja jetzt auch schon genannt worden. Vielleicht kann ich die vor den Nachrichten nur kurz zusammenfassen. Also ich glaube, gerade weil die Fassaden so schön sind, will man sie eben nicht hergeben. Und dann
behalten Sie den Punkt am besten. Das ja, ist es jetzt okay. Nicht wert, dass wir das
dann
gedrängt machen.
Das aber schnell. Okay.
Machen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Sendung, in der Hörerinnen und Hörer anrufen können. Neue Ost-West-Debatte, worüber muss Deutschland reden, fragen wir heute und haben gerade festgestellt, dass sich manch einer wundert darüber, dass jetzt, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, diese Debatte doch nochmal so an Fahrt gewinnt. Und Claudia Weber von der Europa-Universität Viadina in Frankfurt am Oder war gerade dabei, einige Punkte diesbezüglich aufzulisten.
Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal auf die Komplexität von Gründen und Einflüssen hinweisen und auch, dass sie eben durchaus was mit unserer Gegenwart zu tun haben. Also Frau Rietschel hatte das schon angedeutet, die Bedrohung oder die Wahrnehmung einer bedrohten Gegenwart und sehr unsicheren und krisenbelasteten Zukunft, die dann natürlich auch dazu führt, dass eben gerade diese schönen Fassaden, also das, was man sich ja wirklich in den vergangenen 30 Jahren sehr schwer aufgebaut hat, das muss man schon sagen, das will man nicht hergeben. Da gebe ich, glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund. Also gerade weil die Fassaden so schön sind, fängt man an zu meckern, weil man das eben nicht weggeben will und dann glaube ich natürlich auch oder das in Gefahr sieht, ob das so ist oder ob das nicht so ist, das sei nochmal dahingestellt. Und dann glaube ich auch, naja, also dieser Wohlstand ist nicht alles. Wir kennen das aus anderen oder dieses Geld ist nicht alles, aus anderen Debatten zum Thema Migration, Integration, dass es immer auch um soziale Wertschätzung geht. Und es kann ja sein, dass man ein schönes Haus hat und auch ein großes Auto, aber da bleibt was, da bleibt eine Leerstelle, wenn es keine soziale Wertschätzung gibt, glaube ich. Also dieses so regt euch doch nicht auf, euch geht's doch gut, was wollt ihr denn eigentlich? Das ist eben dann auch nur die halbe Wahrheit, glaube ich. Aber vielleicht noch ganz kurz, wenn ich das kann, zu diesem, was kann man tun und wie kann man...
Ja, darauf wollen wir gleich noch kommen. Gerne, Frau Weber. Aber ich glaube, zu Ihrem Punkt dieser Wertschätzung etc., da passt ganz gut. Unsere nächste Hörerin, Barbara Kurzeck aus Buchholz in der Nordheide, hat nämlich angerufen und setzt... Frau Kurzeck, glaube ich, genau dort an, oder?
Ja, ich wiederhole noch mal ganz kurz. Ich habe seit Kriegsende in Westdeutschland gelebt, aber ich habe 1967 meinen Mann geheiratet, der 73 aus der DDR geflüchtet war. Und dadurch kommt es, dass wir ganz regelmäßig Kontakte hatten zu Verwandten, zu Freunden, Ja, mein Mann wurde sogar von der Stasi besucht, weil er am Max-Planck-Institut arbeitete. Und die hatten gerne was von ihm gewusst. Er war so dumm an dem Augenblick, wie ich ihn nie erlebt hatte. Er wusste gar nicht, wovon die Rede war. Sie haben es schließlich aufgegeben. Aber vor allem Dingen war ich auch in unserer Partnergemeinde bei Leipzig tätig und bin im Juni 89 zum Kirchentag gewesen. Da war im Juni 89 und da war schon zu spüren, welche Unruhe, was da alles brodelt. Da gab es ja die Montagsdemonstration von der Nikolaikirche. Die Menschen überlegten, können wir es uns erlauben, ist es nicht zu unsicher, dahin zu gehen? Eltern versuchten, ihre 16-jährige Tochter davon abzuhalten, weil sie Angst hatten und die Tochter ist dann trotzdem gegangen. Das alles haben wir eigentlich vergessen. Wir haben vergessen, was diese unblutige Revolution für die Menschen drüben in der DDR, und die haben sie gemacht und nicht wir und nicht
also
unser
Verein. Also die Verdienste auf der Seite, die Anerkennung auch von Lebensleistung.
Ja, und darum geht es mir eigentlich. Dann kam hinterher die Treuhand, die hat ja auch für unsere Wirtschaft gearbeitet. Und wenn die das Leben dieser Menschen einfach nicht geachtet wird. Mhm. Ich erzähle noch eben, ich war nach der Wende bei einem Familientag in Quedlinburg, wo die Familie nun endlich wieder zusammenkommen konnte, war schön und so weiter. Und dann fing ein alter Onkel an zu erzählen, ja, und wir müssen den im Osten jetzt helfen, dass sie den Anschluss an den Westen kriegen. Und ich sagte, ihr wollt ihm helfen? Die haben eine nicht blutige Revolution geschafft. Und ihr wollt ihnen helfen. Wir können von denen eigentlich lernen. Das ist eigentlich mein Anliegen heute.
Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Nämlich, ich kann an der Stelle auch noch ergänzen, nicht nur Sie haben angerufen, sondern wir haben auch viele E-Mails genau zu diesem Punkt bekommen. Und anders als sonst vor allem viele sehr lange E-Mails, in denen eben Lebensgeschichten erzählt werden. Ich kann die natürlich jetzt an dieser Stelle nicht alle vorlesen. Dennoch, daraus spricht auch ja eine gewisse Form, dass man das eben würdigt. Antoni Rietsche, ist das ein wichtiger Punkt und hat dann, ich spitze das jetzt bewusst auch noch mal ein bisschen zu, Herr Oschmann nicht doch irgendwo recht, dass es eine gewisse Arroganz des Westens gegenüber des Ostens gab, die sich jetzt dann eben dort darin äußert?
Sagen wir mal so, der Westen wurde halt lange als eine Art Norm gesehen, ne? Also wenn wir mal popkulturell sehen, wenn wir Filme sehen, wenn wir Bücher sehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute auf der anderen Seite jetzt sich auch mal, keine Ahnung, Songs von Karussell oder von Zilli von früher mal angehört haben oder Filme aus dem Osten oder Bücher gelesen haben, wie die Spur der Steine oder Brigitte Reimann. Das sind ja jetzt Dinge, die jetzt so langsam ein bisschen entdeckt werden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich Teil des Problems, dass die Musik von hier dann immer als Ostrock abgezeichnet wurde und man hat sich nicht so wirklich damit beschäftigt. Und dabei ist es sehr wertvoll. Also nicht jede Musik ist gut, aber ich finde es cool, wenn man sich damit auch mal am besten beschäftigt, sich das auch mal anhört. Es ändert sich ja jetzt mit Bands wie Kraftklub aus Chemnitz, die bundesweit zum Beispiel bekannt sind. Und zu der Lebensleistung muss ich sagen, natürlich ist das ein Thema, dieser Transformationsprozess in den 90er Jahren, das zu schaffen. Und das finde ich aber, muss von den Leuten auch ein bisschen selber kommen. Also man kann ja auch sagen, in seiner eigenen Erzählung, so, das ist zum Beispiel bei meinem Vater sehr doll verhaftet, aber er ist halt auch jemand, der die mentalen Kapazitäten in den 90er Jahren hatte, sich selbst was Neues aufzubauen. Und der halt sagt so, ey, ich konnte damals was Neues aufbauen und ich bin so stolz darauf. Und das, was ich heute habe, hätte ich in der DDR nie haben können. Einen großen Dreiseitenhof, geerbt von meinen Eltern, mit Ferienwohnungen und was weiß ich nicht alles. Und ich wünsche mir manchmal, dass man so positiv drauf guckt, natürlich aber auch der Draufblick entsprechend ist von außen. Gleichzeitig müssen wir halt sehen, dass diese 90er Jahren eine sehr komplizierte Zeit waren. In dieser Zeit ist natürlich viel weggebrochen, daraus ist aber auch politisches Vakuum resultiert, daraus ist resultiert, dass wir hier Angriffe hatten durch Rechtsextreme, auf Migranten, auf Menschen, die anders waren. Und auch das war eine Folge auch von der DDR-Zeit vorher, wie man mit anderen, mit Menschen umgegangen sind, die anders sind, mit einer Lehre, wie man damit umgeht, wenn was wegbricht. Und das ist aber auch passiert. Und ich plädiere immer dafür zu sagen, ja, wir müssen darüber reden, welche Rolle die Treuhand gespielt hat. Wir müssen über die Verdienste der friedlichen Revolution und der Menschen reden. Und ich bin auch dafür, nicht von Wiedervereinigung zu sprechen, sondern von der friedlichen Revolution, weil das ist das, was es ausgelöst hat. Aber wir müssen auch darüber reden, was hier passiert ist. Und das hat dann, da bekommt man dann immer gleich den Punkt, das ist dann wie Nestbeschmutzung. Oder man ist dann gleich, David Bekrich, der ja am Anfang der Sendung mal zu hören war, ist ja ins Gespräch gegangen mit Herrn Oschmann in Magdeburg und hat genau diese Punkte angesprochen, auch diese kritischen Punkte, und wurde dann gleich als Westdeutsch verortet. Und das fand ich sehr interessant. Also, weil man offensichtlich nicht jemandem zutraute von hier, dass er so einen Ton anschlägt und auch das Kritische in den Vordergrund stellt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wenn wir das nicht alles gemeinsam betrachten können, dann ist es schwierig, in der Zukunft halt eine Vision zu entwickeln, die halt eine Gesellschaft auch vorsieht in Ost und West, wo halt auch Minderheiten zum Beispiel ihren Schutz bekommen.
Also viel auch Reflexhaftes in der Debatte. Frau Kurzeck, vielen Dank für diesen Anruf. Und weil so viele Menschen anrufen, will ich auch direkt weitergehen. Herr Geißler aus Eisenach ist in der Leitung. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Moin.
Hallo, grüße Sie. Sie sind unterwegs, höre ich.
Ich bin unterwegs, jo. So, ich bin in Franken geboren, habe in Halbdeutschland gelebt und lebe seit 2018 in Eisenach in Thüringen.
Was ist Ihr Punkt? Worüber muss Deutschland reden?
Deutschland muss, und ich rede hier vor allem, spreche ich mal alle Journalisten und alle Politiker an, und zwar ganz direkt, es muss aufhören, dass wir ständig Ost-West sagen. Ständig in jeden Nachrichten höre ich Ost-West, Ost-West. Und diese Mauer, die zementieren wir seit der friedlichen Wiedervereinigung. Und das ist einer der ganz, ganz, ganz großen Punkte, der dieses Land auseinandertreibt und die Menschen auch vom Kopf her, von der Seele her auseinandertreiben. Weil ihnen permanent erklärt wird, du bist ein Wessi, du bist ein Ossi.
Ist das
extrem schlimm.
Ja, nehme ich den Punkt direkt auf. Stefan Wolle, ist das so, dass es sozusagen die Berichterstattung, das Bild in der Öffentlichkeit ist, die das zementieren? Auf der anderen Seite könnte man dagegen halten, Katja Heuers Buch, Diesseits der Mauer, über die die DDR ja auch als Heimat, als Alltag würdigt, wird ebenfalls groß nachgefragt. Also das widerspricht dem Ganzen ja ein Stück weit.
Ja, wir bewegen uns dauernd in sehr großen Widersprüchen, das ist ja schon gesagt worden. Auch zurück mal zu 89, zu der Wende, bei diesem Kirchentag im Sommer 1989 war ich auch mit dabei. In Berlin war das. Und klar, da spürte man diesen Aufbruch, man sah, die Opposition ist da, die Demonstrationen hatten begonnen. Klar war das eine große Leistung, und ich bin auch irgendwie stolz drauf, dass ich da mitten, Mang, wie der Berliner sagt, immer mit dabei war. Und erzähl auch gern davon und schreib darüber sehr gerne.
Und dann aber trennt kam, das? Ist das die Frage von Herrn Geißler
gewesen?
Nein,
also das ist einfach, das trennt nicht. Das ist sozusagen unsere eigene Geschichte. Und mir ist mal, um mal was Positives zu sagen, mir ist in den vielen Jahren immer wieder aufgefallen, dass die Ostler, um es mal doch so zu nennen, irgendwie mehr zu erzählen haben. Und das merken Sie vielleicht jetzt auch an der Fülle der Anrufe und der Mails. Ich habe sogar heute früh schon welche bekommen. Am frühen Morgen um 6 waren schon bei mir die ersten Mails.
Haben Sie direkt bei Ihnen angerufen?
Ja, nicht angerufen, das waren Mails. Ja. Aber auch endlos lang wurden da Lebensgeschichten erzählt. Also das Bedürfnis ist riesengroß, diese Geschichten zu erzählen. Und wir müssen diese Geschichten sozusagen auch gemeinsam erzählen. Was Frau Ritschel sagte, stimmt natürlich jetzt für die 90er Jahre. Das war eine Zeit, wo für viele weggebrochen ist, wo viele enttäuscht waren, wo viele resigniert waren, fühlten sich um ihre Lebensleistung betrogen. Sie fühlten ihre Biografie ausgelöscht. Und andererseits schossen andere los wie die Raketen und machten irgendwas, was sie sich immer gewünscht haben. Ja, die gründeten neue Partei oder gründeten Unternehmen und da begann eine wissenschaftliche Karriere. Es war also die ganze Zeit rund um die Wende, ja, nicht bloß die wenigen Monate, war für mich persönlich zum Beispiel nicht nur die spannendste und interessanteste Zeit meines Lebens, sondern irgendwie auch die erfolgreichste, ja. Vielleicht habe ich, den Satz will ich noch zu Ende bringen, vielleicht ist meine persönliche Perspektive deswegen auch zu allzu rosig und sehe das ungern, wenn Leute von ihren Enttäuschungen und von ihren Misserfolgen erzählen. Das ist auch sehr leicht, dann gerät man auch sehr schnell in eine Position. Deswegen habe ich das auch mit den Fassaden gesagt. Und das wiederhole ich nochmal ganz bewusst. Wenn man, nein, meine Botschaft
an... Sie wissen ja, wie viele Anruferinnen und Anrufer
noch waren. Wirklich ein Satz. Wenn man 1980 oder 1985 in Leipzig geboren wurde, dann weiß man ja nicht, wie verfallen diese Stadt damals war. Leipzig war damals eine Stadt im Verfall. Und es ist heute eine so blühende, wunderbare Weltstadt geworden. Ja, da kann man nur den Hut ziehen, auch über die Leistung der Ossis und über die Transferleistung des Westens. Mhm. Punkt.
Auch beides Punkte von Stefan Wolle. Herr Geißler, können Sie damit was anfangen?
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Das heißt, da bricht der Dialog dann irgendwie ab.
Ja, das hat jetzt mit Abbrechen des Dialogs eigentlich gar nichts
zu tun. Nee, mit dem Verständnis meine ich.
Das hat eher was damit zu tun, was ich mir denke, dass es gerade die Antwort völlig am Thema vorbeigelaufen ist. Mich haben jetzt viele Leute angerufen, die haben eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber das würde ja heißen, im Westen hat keiner eine Geschichte zu erzählen. Das ist ja, jeder hat doch eine Lebensgeschichte, jeder einzelne Mensch, egal wo er herkommt, das hat mit Herkunft gar nichts zu tun, ob Ost, West, Süd, Nord. Nein, es geht darum, wie gehen wir weiterhin miteinander um, wie gehen wir weiterhin aufeinander zu. Und dieses Aufeinanderzugehen, das hat doch auch was dazu, wie es von ganz, ganz oben gesteuert wird. Und ganz oben steht in Deutschland bei der Steuerung immer eine Politik und eine Presse. Das heißt, wie nehme ich dieses Land, wie nehme ich meine Mitmenschen, wie nehme ich andere Völker, die in diesem Land leben, wahr? Und es ist nun mal so, wir sind nun mal in Deutschland als Deutschland Vielvölkerstaat, wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, ob das die Sachsen sind, die Thüringer, die Baden, die Württemberger und weiß der Kuckuck was, alles Franken und so weiter. Und da muss man einfach mal sagen, wir dürfen diese Sachen nicht unterscheiden. Wir unterscheiden heute ja auch nicht mehr in Friesen und Schwaben oder in Baden.
Naja, aber wenn wir über die Anerkennung von Lebensleistungen sprechen, da müssen wir uns natürlich auch mit den jeweiligen Menschen beschäftigen. Und ich glaube, diese Sendung hier heute ist auch Ausdruck davon, unter anderem eben wegen dem Erfolg dieser beiden Bücher, die ja von Menschen gekauft wurden, die gezeigt haben, dass es dort ein Thema gibt, sprechen wir heute darüber und wollen das jetzt, Herr Geißler, an dieser Stelle haben Sie hoffentlich Verständnis dafür, dass wir dann den nächsten Hörer in die Leitung entnehmen. Wünsche Ihnen aber dennoch weiterhin gute Fahrt und hören Sie weiter zu. Veit Stefan Zweinert aus Potsdam ist am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen, Ihre Frage, Ihr Punkt?
Ich hatte eine WhatsApp geschrieben, die ich jetzt vielleicht ganz kurz nochmal denen, die Sie nicht gelesen haben.
Das sind einige, genau, erzählen Sie.
Ja, ich habe die Wende erlebt als junger Vater, gerade frisch promoviert in der Physik und bekam nach der Wende keine Anstellung in einem Institut. Ich habe das jahrelang probiert. Heute weiß ich und damals ahnte ich, dass durch die Evaluierung der Professoren, aller Professoren in allen Instituten, Unis und sonstige Institute, die hat dazu geführt, dass fast alle oder mindestens sehr viele der ostdeutschen Professorinnen und Professoren nicht wieder eingestellt wurden. Also ich war an der Karl-Marx-Universität, Sektion Physik in Leipzig, ein einziger Professor, nebenbei, der war nicht in der Partei gewesen, nicht in der SED gewesen, ist wieder eingestellt worden im Rahmen der Evaluierungsverfahren. Das wissen viele nicht, aber wir haben damals also Köpfe verloren in Führungspositionen. Zur Folge hatte das, das wissen auch alle und das ist bis heute so und wirkt indirekt schlimm, dass die Leute, das kann man ihnen nicht übel nehmen, die rufen, wenn sie jetzt einen Assistenten im Mittelbau einstellen wollen, rufen die Freunde aus ihrer früheren Heimat an und das ist Westdeutschland oder das sind Regionen in Westdeutschland. Ohne Schimpf, das ist einfach ein Fakt. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen, wenn ich in einer Führungsstelle bin und suche jemanden, dann nehme ich zuverlässige Leute aus meinem weiteren sozialen oder Bekanntenkreis. So, das hat schließlich dazu geführt, dass wir Institute haben, dass wir Ministerien haben, dass wir Rundfunkanstalten haben, die weitgehend in oberen Positionen, aber auch in der Verratsposition, also Mittelbau, nicht mehr mit Ostdeutschen besetzt sind. Also das Krasseste war ein Professor aus Trier, den ich über meinen Bruder kennengelernt habe. Der rühmte sich, in Cottbus eine Professur zu haben als die Mido-Woche. Also er war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in Cottbus und rühmte sich noch in seinem Land dafür, wie cool das sei. Wissen Sie, dass so ein Mann oder eine solche Frau natürlich nichts dazu beiträgt oder relativ wenig dazu beiträgt, in diesem ehemaligen Ostdeutschland Fuß zu fassen, die Menschen kennenzulernen, das kann er zwar Mittwoch, Donnerstag, Freitag, aber das ist doch nicht das, was eigentlich den...
Herr Zweinert, genau, ja. Das ist diese westdeutsche Dominanz und das ist genau der Punkt, der ja kürzlich auch nochmal aufgegriffen wurde. Da ging es um eine Art, ja, Quote, Repräsentation für Ostdeutsche. Claudia Weber, ist das ein Lösungsversuch?
Naja, also zu einem möchte ich mal feststellen, dass es, also das, was der Hörer beschreibt, das stimmt schon nicht. Also ich bin ja an der Europa-Universität Viadrina, also in Frankfurt an der Oder. Und ich weiß es auch nicht bei allen, wir sind, glaube ich, mittlerweile 74 Professorinnen und Professoren. Ich habe eine ostdeutsche Sozialisation und ich weiß es noch von einer Kollegin. Aber das ist auf der professoralen Ebene, ist das Westdeutsch besetzt. Das stimmt. Und das führt auch immer wieder, also das hat immer wieder zu einer Entfremdung geführt oder auch zu einer Wahrnehmung dieser Universität als so ein Fremdkörper in der Stadt, weil die Leute leben nicht in Frankfurt an der Oder, sondern pendeln aus Berlin und man nimmt diese Atmosphäre der Stadt dann auch nicht auf und wird da auch nie richtig heimisch, trifft ja auch für die Studierenden zu. Also das Gefühl der Ostdeutschen, nicht repräsentiert zu sein, nicht ausreichend, das ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern das kann man ganz
gut unterlegen. Aber wie umgehen damit? Unterlegen. Also wie ändern vor allem?
Naja, indem man eben, ich weiß nicht, ob man das über eine Quote regeln muss, mir würde schon reichen, dass man da erstmal ein Bewusstsein für entwickelt. Und dass man, das kann ja, können ja dann auch Hochschulleitungen sein, die dann eben, so wie es der Hörer jetzt angesprochen hat, na, die rufen natürlich ihre Verbindung, ihre Netzwerke an. Hochschulleitungen können durchaus einen Einfluss haben und können dann eben sagen, nee, Moment mal, haben wir hier nicht auch jemanden mit ostdeutscher Sozialisation? Und die gibt's ja mittlerweile. Also ich kenne einige Kollegen von der Uni Leipzig, die haben eine ostdeutsche Sozialisation. Das dauert und die brauchen Förderung. Das denke ich auch. Bewusste Förderung, ja.
Herr Zweinert.
Herr Köpper, bin nicht am Schimpfen. Das hat jetzt die Frau Weber, vielen Dank, Frau Weber, sehr gut nochmal dargestellt. Also ich war noch bei der Erläuterung meiner Idee, wie man an eine solche Debatte rangehen könnte. Ich mach's kurz.
Gerne.
Ich bringe als zweiten Punkt einen Vorteil, den aus meiner Sicht die Ostdeutschen haben. Wir haben ja eine Diktaturvergangenheit. Viele empfanden das in der DDR nicht als Diktatur, wenn sie, sagen wir mal, in den Funktionärsbereichen waren, jetzt grob gesprochen. Manche haben es stärker als Diktatur und Benachteiligung empfunden. Auf jeden Fall haben die Ostdeutschen in der 40-jährigen Geschichte, ich habe noch 20 Jahre davon miterlebt, eine hohe Sensibilität gegen das, was von oben kommt, von der Regierung kommt. Und jetzt kommt ein böser Punkt, aber wir kriegen große Probleme, wenn wir von westdeutscher Seite, das wurde vorhin von Frau Ritschel schon sehr gut gesagt, Sachen wie Pegida, also ich kenne Dresdner Zustände und pegidistische Züge aus den Medien. Und damals, es ist jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich 6, 8 Jahre her, bin ich fast ausgerastet, weil das ist eine ganz böswillige Verschlimmerung der Unterschiede zwischen Ost und West. Sie sagte auch, die Frau Ritschel, dass natürlich die Chefs von Parteien wie der AfD gar nicht Ostdeutsche sind oft. Was ich sagen will, wenn heute ein Professor aus Dresden, dessen Namen ich leider jetzt nicht auswendig erinnere, sagt, ihr werdet euch noch freuen, dass in Dresden diese Debattenkultur so stark ist. Natürlich geht das über Proteste, über Rüpeleien und so weiter. Wenn wir die Debattenkultur in Deutschland nicht bewahren oder verschärfen, werden wir mit unserer Demokratie Probleme kriegen. Und das ist meine Hoffnung. Da knüpfe ich an all die, die das sagten. 30 Jahre ist nicht viel Zeit. Ich glaube, ich persönlich bin mit der Nachwendezeit sehr gut zurechtgekommen, auch wenn ich arbeitslos mal war. Ich habe eine erfolgreiche berufliche Laufbahn, nicht in der Physik, aber woanders. Und ich knüpfe an, wir müssen jetzt weitermachen, und das findet derzeit gerade statt.
Herr Zweinert, Sie hatten ja versprochen, es kurz zu machen. Da nehme ich Sie jetzt dann auch mal beim Wort, weil hier tickt die Uhr schon und die Nachrichten kommen gleich. Ich will gerade eben dann genau zu Ihrem Punkt, Frau Ritschel, noch mal in die Leitung, ins Gespräch holen. Ist das, was Herr Zweinert anspricht, richtig?
Also ich sag mal so, ich kenne die Pegida und Dresdner Zustände aus der Realität und nicht nur aus Dresden. Also das Thema solcher Bewegungen, die sich ganz stark über die Straße definieren und eben sagen, wenn die da oben nicht das machen, was wir wollen, dann gehen wir auf die Straße und sind halt zornig und wütend. Das ist jetzt nicht nur was in Medien steht und beschrieben wird. Mhm. Die Frage ist halt, was wird noch beschrieben? Also was wird, haben wir auch andere Geschichten, die geschrieben werden aus dem Osten, die eben auch positiv sind. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, da ging es um Jugendliche aus Leisnig, die in Auschwitz Hitlergruß gezeigt haben. Das haben Medien, große Bundesmedien wie der Spiegel aufgenommen, weil es irgendwie auch wieder, ja, gefühlt wieder ins Bild gepasst hat. Was nicht erzählt wurde, ist die Geschichte dahinter, dass in dieser Schule ein wahnsinniger Diskurs im Gange ist und eine wahnsinnige Auseinandersetzung. Das ist natürlich die Aufgabe von Lokalmedien wie der Leipziger Volkszeitung, sowas aufzugreifen. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel große Medien genau solche Aushandlungsprozesse, die es auch hier gibt, darstellen sollte.
Herr Wolle, ist das so, dass die Medien, das jetzt auch nochmal als selbstkritischer Punkt vor den Nachrichten, das zu wenig gemacht haben? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass wir hier auch Hörerpost bekommen haben, in der es heißt, dass die Frage einfach oder mein Punkt erweitert werden muss, wie muss Deutschland reden? Also, dass wir das nicht stark genug gemacht haben.
Also der Spiegel ist schnell dabei bei diesen Zuschreibungen. Wenn irgendwie im Osten was passiert, heißt es sofort, ja, die Nazis im Osten. Oder wir haben ja auch diese Unglückserien-Zitate vom Herrn Döpfner gehört. Ja. Das ist für bestimmte Kreise schon irgendwo typisch. Leider, andererseits haben wir natürlich Meinungsfreiheit und der Spiegel kann schreiben, was er gerne möchte.
Ja.
So viel dazu. Zunächst mal.
Frau Weber, ist es das? Müssen wir? Ich meine, ich höre da irgendwie, jetzt sind Sie wieder kurz vor den Nachrichten dran. Das ist immer sozusagen die blöde Position. Aber es ist ja irgendwie ein Widerspruch. Auf der einen Seite hieß es gerade bei Herrn Geißler aus Eisenach unter anderem, wenn wir zu viel darüber reden, Ost-West, dann entsteht das Ganze. Und auf der anderen Seite sollen wir drüber reden. Gibt es Lebensleistung, ostdeutsche Geschichte, Traditionen, über die wir sprechen?
Gut, dann versuche ich es jetzt schnell zu machen. Also ich finde schon, dass wir darüber reden sollten und wir sollten eben auch als, das ist ja auch schon mehrfach angeklungen, als Ost-West-Geschichten erzählen. Also es ist ja nicht nur im Osten eine Enttäuschung eingetreten, sondern mittlerweile ja auch im Westen. Da hat sich ja das, was man erhoffte nach dem Ende des Kalten Krieges, also das Ende der Geschichte Fukuyama, das ist ja auch mittlerweile eine Enttäuschung. Mhm. Und ich glaube, das trägt sehr stark zu dieser Verunsicherung bei. Der Westen ist globalpolitisch, realpolitisch auch offenbar doch nicht der Sieger der Geschichte. Und ich glaube, das ist noch ein Thema, das uns gerade bei dieser neuen Deutschland-Debatte sehr bewegen wird. Aber gut, jetzt habe ich es in aller Kürze gemacht.
Das war aber auf den Punkt insofern. Und darüber wollen wir gleich nach den Nachrichten weitersprechen. Hier in Kontrovers, neue Ost-West-Debatte, worüber muss Deutschland reden? Gleich nach den Nachrichten, dann bis 11.30 Uhr geht es weiter. Ja, neue Ost-West-Debatte. Worüber muss Deutschland reden, lautet die Frage, mit die wir diskutieren wollen. Vielerorts hier in der Runde hieß es, wir müssen eine Deutschland-Debatte führen. Unsere Gesprächsgäste sind Antoni Rietschel, Reporterin der Leipziger Volkszeitung, Claudia Weber, Historikerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und Stefan Wolle, ebenfalls Historiker, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Rufen Sie uns gerne noch an, 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Die E-Mail kontrovers@deutschlandfunk. Sie können auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, 0173 56 90 322. Und einige WhatsApp-Nachrichten haben uns erreicht. Es geht dort vor allem um die Punkte der Bildung auch. Unter anderem Thomas Braunschweig aus Jena schreibt, der Osten ist demokratieunfähig, weil die DDR-Bürger Demokratie nie hatten und damit nie gelernt hätten. Da mag etwas dran sein, aber ich sehe das etwas anders. Etliche Millionen Menschen im Osten verloren mit ihrer Arbeit einen wichtigen Teil ihrer Identität, weil eine sinnvolle Beschäftigung ihren Lebensinhalt ausmachte. Soweit also Thomas Braunschweig. Antoni Rietschel, darüber haben wir gerade eben ja auch schon gesprochen. Würdigung der Lebensleistung, Repräsentation sind weitere Punkte. Ist das etwas, was sich sozusagen dann einfach, ja, ich sag das jetzt einfach mal so platt, einfach auswachsen muss? Oder kann es das nicht, weil die Startchancen einfach nicht die gleichen sind?
Also die Staatschancen sind tatsächlich nochmal ein Thema, über das ich gerne sprechen würde, weil es gibt tatsächlich auch Gründe, wütend zu sein. Ne? Also es gibt einfach Ungleichheiten zwischen Ost und West. Also wenn man jetzt sich Löhne anguckt, dann gibt es immer noch Unterschiede. Klar, wir haben jetzt eine Rentenangleichung, aber die hat auch ewig gedauert, bis die gekommen ist. Wenn wir Vermögen angucken, dann gibt es auch da eine Ungleichheit. Also die
ist das nicht genau das Problem, worauf wir dann in Zukunft noch zusteuern werden? Denn wir haben ja, berichten auch anderorts viel über Erbengenerationen und das ist ja spielt genau da rein und verschärft diese Diskrepanz ja nochmal.
Genau, und deswegen finde ich es auch gut, also ich möchte auch mal was Positives sagen zu diesem Thema Ost-West-Debatte, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir halt über verschiedene Möglichkeiten diskutieren. Also dass ein Ostbeauftragter, Herr Schneider, zum Beispiel ins Gespräch bringt, wie man das auflösen kann. Also dass Jugendlichen zum Beispiel ein bestimmter Betrag gezahlt wird, damit sie gleiche Startmöglichkeit haben wie andere. Und das ist, glaube ich, recht positiv, dass wir so weit an dieser Diskussion sind. Die Frage ist, ob sich halt irgendwas ändert. Und
das ist natürlich die Gefahr der erneuten Enttäuschung dann, nicht?
Genau, ja, genau. Also dann spielt aber, glaube ich, trotzdem die Zeit natürlich eine Rolle. Ich glaube, also was von Frau Weber ja auch gesagt hat, dieses Thema, es ist jetzt, glaube ich, einfach eine Zeit der Aufarbeitung. Also ich kenne mich jetzt schwer aus mit so historischen Prozessen, aber ich meine, wie lange hat es gedauert, Vergangenheit in anderen Bereichen aufzuarbeiten, über die NS-Zeit zum Beispiel. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, natürlich. Ich meine nur, dass es halt natürlich mehrere Generationen braucht, bis man die Fragen stellt. Es ist jetzt auch eine junge Generation, die zum Beispiel sehr stark sich jetzt mit der Ostidentität auseinandersetzt, auch in einem positiven Sinne und auch da Fragen stellt und versucht, einen anderen Weg da irgendwie zu finden. Und ich glaube, dass es schon auch Zeit braucht, aber es braucht natürlich auch politische Handlungsfelder. Also es muss natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, wo man sich sagt, okay, da müssen halt Ungleichheiten auch tatsächlich aufgehoben werden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt bei der Repräsentanzfrage nicht, ob Karl Müller, weiß ich nicht, in der sächsischen Provinz sich jetzt besser fühlt, weil es mehr Ostdeutsche in Universitäten an der Spitze gibt. Also da bin ich mir jetzt ehrlicherweise nicht sicher. Ich möchte davor warnen, dass sowas dazu führt, dass hier gesellschaftspolitisch sich etwas ändert, weil das hier natürlich auch sehr stark getrieben ist, diese Diskussion von einem Blick auf Eliten, auf politische und wirtschaftliche Eliten, die sehr, sehr kritisch gesehen werden und eben als Teil des Problems.
Antoni Ritschl hat es gesagt, wir haben gerade ein Stück weit auch eine Zeit der Aufarbeitung. Stefan Wolle, da knüpft ja unter anderem das Buch von Katja Heuer an, Diesseits der Mauer. Viele sagen aber, das sei, Bürger, die Gefahr der Verklärung der Geschichte. Sehen Sie das auch so?
Also die Ausgangsfrage bei Katja Heuer ist ganz bestimmt richtig. Es geht darum, diesen Staat, DDR, nicht nur aus der Perspektive der Machtstrukturen zu sehen, der Stasi, der Partei, der Mauer und so weiter, sondern aus dem realen Leben heraus zu erklären, aus dem
Alltag. Also auch der Alltag.
Ja, geht da wesentlich um den Alltag. Das ist ein richtiger Ansatz und jede Generation, also unter uns gesagt, der Ansatz ist nicht so ganz neu. Da gibt es schon viele Bücher darüber. Aber jede Generation hat natürlich das Recht, sozusagen die Fragen neu zu stellen und auch mit dem Gestus anzukommen. Jetzt wird endlich mal das richtige Buch geschrieben und alle, die bisher drüber geschrieben haben, die haben da nicht so richtig den richtigen Blick dafür gehabt.
Also Sie sehen keine Gefahr der Verklärung?
Nein, die Verklärung ist zum Teil, das wird ihr vorgeworfen, ja, weil sie sehr stark vom Alltag ausgeht. Und mit der Verklärung ist das so, da gerade im Museum, wir machen ja ein DDR-Museum, ist man ja täglich damit konfrontiert. Ja, das ist ja mein tägliches Brot, sozusagen den richtigen Weg zu finden, den richtigen Grad zwischen den Erinnerungen der Menschen, der Erklärung des Lebens in der DDR aus den Alltagserfahrungen heraus und dabei nicht zu vergessen, dass es eine Diktatur war mit viel Unfreiheit, mit viel Bevormundung und Gängelung und so weiter. Und da hat jedes Buch von Neuem ist davor die Frage gestellt, also jedes Buch, was über die DDR geschrieben wird oder über die Wendeereignisse, steht von Neuem vor der Aufgabe, da den richtigen Mittelweg zu finden. Wir diskutieren übrigens über dieses Buch bei uns im Museum am 14. Juni um 18 Uhr, kleine Schleichwerbung am Rande.
Haben wir mitgenommen. Aber wir nehmen jetzt auch Erik Schlösser mit, denn der ist schon am Telefon in Eppstein im Taunus. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich habe heute den
Beitrag reingegeben. Ich glaube, es ist ein Kommunikationsproblem, beruhend auf die Sozialisierung der einzelnen Menschen. Mhm. Im Westen und im Osten gibt es eine total konträre Sozialisierung. Im Osten Ich bin da auch in die Schule gegangen, ich bin in Meißen geboren. Im Osten sind die Menschen dem der Gemeinschaft und dem Gemeinwohl und dem Sozialismus geprägt worden. Das heißt, Teilen war ganz wichtig und es wurde kaum über Geld geredet. Alle hatten ein gewisses Maß an Geld übrig, aber es war nicht das im Fokus, wo die Leute den ganzen Tag drüber geredet haben, über ihre Existenz und über ihr Geld, sondern es wurde viel mehr in die Gemeinschaft gearbeitet. Das ging im Kindergarten schon los. Im Westen, da wohne ich jetzt, also im Taunus wohne ich jetzt seit 1986. Im Westen gibt es das nicht. Ich suche immer nach der Gemeinschaft, wo es nicht um Geld geht. Da geht es nur um Gier. Da werden Zäune gebaut, Meter hoch. Da macht sich jeder die Taschen voll und keiner nimmt Rücksicht auf andere. Das sieht man im weltweiten Handel, genauso im Kleinen. Und das ist ein Problem, weil jetzt haben wir die Ossis, also wir Ossis, wir haben für Demokratie gekämpft. Und was haben wir bekommen? Genauso eine Diktatur, nur Kapitalismus gesteuert, wo Lobbyisten den Weg vorgeben, wo Leute, die mit einem, wie die Grünen, wo mit einem echten Powerpaket kommen und sagen, wir wollen was verändern, gar nichts verändern, jetzt bauen die Autobahn. Und diese im Westen immer mehr zunehmende Ignoranz gegenüber dem, was real tatsächlich passiert, das ist doch klar, dass die sich das nicht verstehen, wenn die im Osten sagen, Moment, wir kennen das, wir haben die Scheiße hinter uns, jetzt geht das schon wieder los. Nur auf eine andere Ebene. Ja, damals war es die sozialistische Diktatur und jetzt ist es die kapitalistische Diktatur.
Herr Schlosser, ja, vielen Dank für den Punkt, den nehme ich direkt mit. Oder es sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar mehrere Punkte. Frau Weber, unterschiedliche Sozialisierung und danach noch enttäuschte Erwartungshaltung. Gehen Sie da in beiden mit?
Ja, also ich denke, natürlich sind Ostdeutsche, Westdeutsche, die vor dem Ende des Kalten Krieges weit vorher geboren wurden, also so wie ich mit Jahrgang 69, wir sind unterschiedlich sozialisiert. Und ich finde nur, das ist auch gar nicht schlimm. Also was mir in den Jahren zuvor etwas gefehlt hat und wo auch meine Hoffnungen liegen bei der jetzigen Ost-West-Debatte, wenn man sie denn so nennen will, ich würde sie ja eher anders nennen.
Sie sagen ja Deutschland-Debatte.
Aber gut, genau, ich sage eher Deutschland-Debatte, weil ich denke, wir sollten uns über das, was uns ausmacht, sozusagen verständigen und nicht immer weiter auseinanderrennen. Ich finde, also, dass es immer so als Stigma behandelt wurde. Und ich finde es eigentlich ganz gut, in der jetzigen Debatte zu sagen, nein, ich bin nur anders. Aber dass ich anders bin, ist gar nicht schlimm. Also das hat immer so was Schlimmes. Aber warum kann man denn nicht anders sein, auch durchaus gelten lassen? Und dann eben gerade in diesen globalen Transformationsphasen, in der wir uns jetzt wieder befinden, das eben auch als Ressource nutzen. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur in Bezug auf Ostdeutsche, sondern überhaupt auch auf Migrationsgesellschaften. Also wir haben
genau, die Gesellschaft wird ja ohnehin immer heterogener.
Genau, die wird immer heterogener und das nicht als Stigma zu sehen, sondern das eben als Ressource zu nehmen. Wie können wir dann auch in diesen großen Transformationsphasen Resilienz, wie begleiten wir Transformation? Also das ist ja nicht mehr nur ein Problem der Ostdeutschen, das will ich ja die ganze Zeit sagen, sondern eben das ist zunehmend ein Problem auch der Westdeutschen, wenn wir das überhaupt so zweigeteilt betrachten wollen.
Herr Schlosser, hat Ihnen Ihre Erfahrung, Lebenserfahrung geholfen auf Ihrem Lebensweg?
Auch eine Firma, oder ich habe immer noch eine Firma, die ist nur ein bisschen kleiner. Mhm. Und meine Mitarbeiter haben alle das Gleiche verdient, genauso viel wie ich. Mhm. Warum? Wir konnten gut davon leben. Die Motivation war hoch, die Kunden waren klasse, die fanden das toll. Und es hat funktioniert. Okay, dann kam Corona, meine Firma wird zugemacht. Pech gehabt, also zumindest der eine Teil. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass was die Dame eben gesagt hat, völlig richtig ist. Es gibt in der Zukunft nur noch einen Weg, eine Gemeinschaft. Denn der Mensch alleine ist lebensfähig. Ich möchte mal einen Kapitalisten sehen mit Milliarden auf der Bank, wenn er nichts zu essen hat. Mhm. Weil er unfähig ist, sich Nudeln zu kochen. Also jetzt mal überspitzt formuliert. Ja. Wissen Sie, was ich mache? Wir sind nur in einer Gemeinschaft lebensfähig. Und genau das ist die Prägung, die wir im Osten hatten. Und das ist genau das Konträre zu hier. Hier ist es immer, du musst sparen, du musst bunkern, du musst der Beste sein. Quatsch. Man muss nicht der Beste sein. Man muss nur das, was man macht, verantwortungsvoll und gut machen.
Auch darüber wird ja in ganz Deutschland immer mehr debattiert. Erik Schlösser, vielen Dank für diesen Input an der Stelle. Und wir gehen weiter, virtuell gesprochen zumindest, nach Leipzig. Frau Fuhrweg ist am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihr Punkt?
Ja, mein Punkt, ich hatte das schon gesagt, das ist, dass wir immer wieder Ost und West gesondert darstellen. So ist es im Osten und so ist es im Westen. Das müsste überwunden werden. Und ich hatte dazu das Beispiel dieser Vorlesung genannt, wo eben sehr viel über den Westen und wenig über den Osten gesprochen wurde. Und die jungen Leute, die mit mir in der Vorlesung saßen, die werden dann ein entsprechendes Bild erstens selber erwerben und dann auch zweitens weitergeben. Ja, im Osten war das eben alles nichts und nur im Westen, da ist das, was der Maßstab ist. Mhm. Und das finde ich so problematisch. Mhm. Das hängt auch zusammen mit der Besetzung der Professorenstellen, das ist schon klar. Das war ein guter Professor, der hat das alles gut aufgearbeitet, aber westlich solidarisiert eben, ne? Mhm.
Genau, den Punkt hatten wir in der Sendung auch schon. Antoni Rietsche, ist es aber genau das, wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen nach vorne drehen und auch fragen zum Ende, was kann man tun? Braucht es mehr gemeinsame, also ich meine jetzt Gesamtdeutschland, nicht Ost-West jeweils, sondern gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse, Feiertage, Ereignisse?
Ja, also ich finde zum Beispiel, dass man ja zum Beispiel eher den Tag wie eine friedliche Revolution eher würdigen könnte als den Tag der Wiedervereinigung sozusagen. Ich glaube, was tatsächlich hilft, ist einfach Begegnung. Und ich glaube nicht, dass Begegnung funktioniert über das Trennende, also über Ost und West, sondern es funktioniert darüber, wo man sich in gemeinsamen Interessen erstmal findet. Also wo man sagt, okay, keine Ahnung, ich bin hier der Sportverband oder der Sportverein aus Dresden und da ist der Sportverein aus Köln und wir haben einen Austausch und wenn wir uns treffen, dann reden wir erstmal über Fußball und wenn wir da noch ein bisschen näher rüber reden, dann reden wir mal über unsere unterschiedlichen Geschichten. Also da braucht es halt einfach viel, viel stärkeren Austausch. Bei Schulklassen passiert das ja teilweise und es gibt ganz tolle Vorbilder dafür. Ja. Und ich glaube, das funktioniert nie immer auf diese Diskussion, die wir gerade führen, sondern es funktioniert über nah an der Lebenswelt. Es gibt ganz tolle Projekte zum Beispiel, auch hier entstanden, die jetzt gerade 89 Pop, möchte ich das mal nennen, zum Beispiel, die über Musik und über Literatur im Westen, also unterwegs sind mit Musik und mit SchriftstellerInnen von hier, jungen Menschen, die praktisch dort lesen und das vorstellen. Oder es funktioniert über alles, was uns umgibt, popkulturell. Ich habe vorhin schon Kraftklub aus Chemnitz angesprochen. Die sind das beste Beispiel dafür, wie man mit Witz diese ostdeutsche Identität thematisieren kann, aber auch eine krasse Ernsthaftigkeit da reinbringt. Also sie dann eben singen, ich bin aus Karl-Marx-Stadt, ich bin der Loser-Baby, Original Ostler, aber eben auch Rechtsextremismus thematisieren und überall in ganz Deutschland gefeiert werden. Und ich glaube, es geht genau über dieses Popkulturelle, über Bücher, über Filme. Und da gibt es ja gute Beispiele mittlerweile, die ja auch abseits jetzt von Heuer und von Oschmann gelesen werden und einen super Einblick in diese Realität geben. Grit Lemke mit Kinder von Heu. Ich kann jedem empfehlen, wer etwas wissen möchte über diese ganze Gleichzeitigkeit, über die wir gerade gesprochen haben, die Widersprüche, den kann ich nur dieses Buch irgendwie empfehlen. Es läuft nur über Begegnungen. Ich habe selber Leute aus München hier so eine Osttour organisiert und habe gesagt, wir gehen jetzt hier mal richtig in die Provinz. Also wir gehen jetzt nicht nach Leipzig und Dresden. Und bin mit denen dann hier so rumgetingelt und habe auch versucht, diese Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen. Und so funktioniert es halt. Und die wollten sich über Architektur unterhalten. Und wir sind über Architektur in das Politische gekommen. Mhm. Ne?
Also, Stefan Wolle, ist das? Danke, Antoni Hitschel.
Ja. Ja, das ist genau der Weg. Gemeinsames Gespräch. Auch gemeinsamer Museumsbesuch, da will ich nicht schon wieder Schleichwerbung machen, aber für unser DDR-Museum in Berlin. Aber wir haben da Schulklassen, erstens aus aller Welt und zweitens sehr viel aus Westdeutschland, insbesondere aus Bayern, weil da die bayerischen Schulbehörden sehr dafür das auch finanzieren, dass die Schüler alle eine Fahrt nach Berlin machen und da verschiedene Punkte besuchen, wo auch immer sich was anbietet. Es gibt Ausstellungen darüber, auch über DDR-Literatur. Gibt es eine Ausstellung, die ich jetzt gerade gemacht habe für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung. Leseland DDR heißt das. das ist alles auf dem Weg und wir wollen es mal positiv sehen. Ja? Diese Debatten, diese positive Seite der Debatte ist ja da. Mhm. Und gemeinsames Erzählen heißt natürlich auch, dass die aus dem Osten auch ihre Lebensgeschichte erzählen. Das ist jetzt nicht eine Trennung, das ist, ein gemeinsames Gespräch. Das ist da und das ist auch positiv und das muss weitergeführt werden. Und da muss auch so ein bisschen dieser in Sachsen und Thüringen weit verbreitete kleinstädtisch-dörfliche Konservativismus überwunden werden. Das ist schon ganz richtig, da will ich nochmal an den Anfang zurückkehren, dass da Leute sitzen, denen es an und für sich persönlich gut geht, die auch über ihre persönliche Situation überhaupt nicht klagen, die aber irgendwie Angst haben, dass das alles in Gefahr gerät. Mhm. Durch den Krieg in der Ukraine, durch das Klima.
Aber genau die Punkte, Herr Wolle, die will ich...
Das ist alles gesamtdeutsch. Mhm. Das ist überhaupt kein Ostthema mehr. Aber es wird im Osten irgendwie stärker sichtbar. Und dann sind natürlich solche klugen Leute sofort da, die das alles so auf den Osten projizieren und sagen, die sind alle so konservativ und rechtsradikal und so weiter. Und das ist sehr, sehr böse. Man kann ja schon mit einigem Pessimismus den nächsten Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen entgegenschauen, was da ist. Wir müssen natürlich auch mit den AfD-Leuten reden. Das ist ein Thema, was jetzt gar nicht angesprochen wird. Da heißt es immer noch Abgrenzung, Abgrenzung, Abgrenzung. Ja. Aber wir, das sind inzwischen fast 30% der Bevölkerung.
Ja, das Herr Wolle, jetzt haben Sie schon wieder das ganz große Bild gezeichnet. Ich will noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, Frau Fuhrweg aus Leipzig, ist Ihr Punkt da gewürdigt worden?
Ja, wenn es so weitergehen würde, dann ja. Also. Man muss eben auch was dafür tun, dass die Erfahrungen von beiden Seiten gleichmäßig und gleichwertig betrachtet werden.
Genau, das will ich aufregen. Frau Fuhrweg, vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Weber, das klang ja gerade schon an, der Ausbruch, dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch die Corona-Pandemie, das waren ja durchaus oder sind Erfahrungen, die das, auch wenn Frau Rietschel das Wort vielleicht nicht mag, aber dieses wiedervereinigte Deutschland gemacht hat und wo man doch aber den Eindruck hat, dass es eher eine Art Spaltung befeuert hat wieder, oder?
Ach, das weiß ich gar nicht so sehr. Aber
ist das jetzt zu simpel von mir?
Als Historikerin würde ich sagen, ja. Weil meist ist sowohl die Geschichte als auch die Wirklichkeit viel komplexer und eben viel widersprüchlicher. Also da würde ich wirklich davor warnen, dass man da so eine Zweiteilung macht. Und das sagt man dann auch immer an dieser Stelle, dass der größte Putin-Freund in Hannover sitzt.
Das ist natürlich auch richtig.
Ja, und dann könnte man auch noch mal gucken, ob nicht diese ganze Diskussion, also ich erlebe das überhaupt nicht so, dass alle ostdeutsche Putin-Freunde sind, um Gottes Willen.
Nee.
Oder Freundin. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, das lenkt ein bisschen ab. Damit habe ich mich ja auch mal beschäftigt mit der Geschichte der deutsch-russischen und deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen. Also ich würde dann auch mal dahin gucken, was läuft da eigentlich noch. Also ich würde aber gern noch mal auf einen anderen Punkt, den Frau Rietschel gesagt hat, mit diesem Popkulturellen, also mit dem gemeinsam Erzählen. Ich mache gerade, dafür kann ich jetzt keine Werbung machen, aber ich mache ein Seminar zur Geschichte des Punk in der DDR, zur Punkmusik, also Feeling B, Schleimkeim, diese ganzen Gruppen, die es gab in den 80er Jahren, die ja sehr widerständig teilweise auch waren. Und das ist auch gemischt besetzt, Ost- und Westdeutsche sozialisierte Studierende. Und das ist hochspannend und ich möchte das sehr gern unterstützen und sagen, dass man eben da auch eine sehr differenziertere Sicht auch auf die DDR lernen kann und das für beide sehr, sehr spannend ist. Also ich glaube auch, da will ich Ihnen nur zustimmen, dass diese Veranstaltungen machen, auch eben über Popkultur sprechen, durchaus ganz wichtig sein kann. Aber um zurückzukommen, ich glaube, was man sehen sollte, ist, dass dieser Krieg, den wir jetzt in Europa haben und auch die Corona-Krise, wir eben auch wiederum als Gesamtdeutsch, wir müssen lernen, damit umzugehen. Es werden nicht die letzten Krisen sein. Und ich finde, das ist so der Punkt, unterhalten wir uns doch darüber, wie wir mit dieser gegenwärtigen Transformation umgehen und versuchen wir nicht so vereinfachend, da auch in Ost und West, das beflügelt ja auch nur diese Spaltung. Und ich finde das sehr schön, dass so viele Zuhörer eben auch das Gemeinsame betonen.
Antoni Rietschel, ist das der Punkt? Also wir müssen darüber reden, aber wir müssen aufpassen, nicht in Reflexhaftes und in diese Ost-West-Schablonen weiterzureden, sondern das Ganze größer denken, nichtsdestotrotz das Ganze aber trotzdem anerkennen und respektieren.
Ich glaube, in der Formulierung hat man gemerkt, dass es jetzt ein bisschen kompliziert ist, dass es alles zusammenzubinden. Und das ist,
glaube
ich,
mir.
Der Punkt. Also das ist halt das, was ich am Anfang auch gesagt habe und was, was auch, glaube ich, auch ein Hörer gesagt hat am Anfang, ist halt dieses, es ist kompliziert. Und da hinzufinden, dass es eine komplizierte Erzählung ist, das ist, also ich würde da schon auch unterscheiden, Corona-Pandemie und Krieg in Russland, es ist einfach schon auch so, dass hier bestimmte Kräfte, politische Kräfte, sehr viel stärker sind als woanders und das für sich nutzen, auch weil es hier ein anderes Verständnis zum Beispiel von Demokratie gibt und von denen da oben und wir hier unten sozusagen. Aber wir müssen halt darüber reden, über dieses Gemeinsame und wie wir zusammenwachsen können. Aber wir müssen trotzdem und über Repräsentanz von Ossis und von den Problemen und den Angleichungen, die wir brauchen. Aber es braucht trotzdem eben diesen inneren Diskurs, auch hier in der Gesellschaft selber, weil es gibt einfach spezielle Themen hier und die müssen wir anerkennen und darüber müssen wir diskutieren können, ohne dass jemand gleich irgendwie Nestbeschmutzer ist. Und ich werbe sehr für den Diskurs, der aber wirklich alle Positionen sichtbar macht und nicht, wenn man andere Meinung ist, dass man dann gleich als Westdeutscher abgestempelt wird zum Beispiel.
Ist dann ein Diskurs in diesem Klima dann noch möglich oder wird das auch eher erschwert?
Der ist möglich, wenn man sich erstmal darauf einigt, dass man ordentlich miteinander redet. Der ist absolut möglich. Also die Erfahrung hier lehrt, wenn ich unterwegs bin, dass man mit Menschen auch sehr gut darüber reden kann, ohne dass es gleich so feurig wird und wütend. Oder es wird halt wütend, aber man schafft es halt durch Verständnis des anderen. Also einfach sich begegnen und erstmal zuhören, den anderen vielleicht auch irgendwie einzufangen oder auch sich selber da irgendwie einzufangen. Das ist wichtig. Aber ich bin auch ehrlicherweise an dem Punkt, weil wenn wir vorhin über die AfD geredet haben, ich bin schon für Ausgrenzung. Also ich bin schon von klarer Abgrenzung, weil wir brauchen einen positiven Entwurf für Demokratie und was Demokratie bedeutet. Und da bin ich ganz klar dafür, Positionen auszugrenzen, die genau das untergraben wollen.
Sagt Antoni Rietschel von der Leipziger Volkszeitung heute Morgen hier in Kontrovers. Claudia Weber von der Viadrina Universität Frankfurt-Oder war dabei. Sie habe ich auch richtig verstanden, dass Sie auch den Diskurs bei sich im Seminar führen.
Ja, den führe ich. Und das macht ja die Besonderheit auch dieser Universität aus, dass wir auch viele Studierende aus Osteuropa haben, also eine hochspannende Institution.
Auch da wächst was zusammen. Und Stefan Wolle, bei Ihnen im DDR-Museum ist das genauso. Dort kann Geschichte erlebt werden.
Jeden Tag, ja.
Jeden Tag. Vielen Dank Ihnen drei für diese Sendung, für diese Diskussion, diese Debatte heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Worüber muss Deutschland reden? Die neue Ost-West-Debatte war das. Und vor allem Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und vor allem danke auch fürs Mitmachen. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen allen noch einen guten Tag.